Super Bowl 53 Rematch. Rams vs. Patriots. Und eine absolute Shutdown-Defense der Rams. Das alles bei der heutigen Folge von Ramily Radio. Und damit herzlich willkommen zurück zu Ramily Radio, dem besten und einzigen deutschen Rams-Podcast. Ich habe wie immer den Marcel an meiner Seite.
Guten Tag.
Und wir dürfen heute über ein unglaublich befriedigendes Spiel gegen die Patriots reden. Ist das so, Marcel?
Absolut. Die Super Bowl-Niederlage wurde absolut revanchiert. Leider natürlich nicht
im Super Bowl direkt. Wir haben gegen die Patriots im Super Bowl gespielt. Ich konnte mich nicht dran erinnern. Die Announcer haben es ja nur gefühlt eine Milliarde Mal erwähnt.
Naja, ob wir gespielt nennen können, lassen wir mal dahingestellt sein. Ne? Also.
Johnny Hacker hält nach wie vor den Rekord für den längsten Super Bowl-Punt.
Toll. Ich hätte lieber gewonnen, als anstatt so einen Rekord zu halten.
Aber ist gut. Ich bin Optimist. Ich muss immer was Positives sehen.
Toll. Ja, aber lass uns nicht über so viel Schlechtes reden. Das hatten wir. Ich hatte das schon verdaut. Ich möchte es nicht nochmal wahr machen.
Ja, nee, es ist mir nur aufgefallen, wie unendlich viel die Announcer das erwähnt haben, dass das ein Super Bowl Rematch ist.
Ja, klar, war ja auch das erste
nach dem Super Bowl. Und nur drei Punkte. Ja. In so einem Spiel nur drei Punkte zu machen, kann ich mir nicht vorstellen. Haben wir nie gemacht.
Nee, gar nicht. Weiß ich nicht. Nie. Ja. Ja, aber eins nach dem anderen, Simon. Ich würde sagen, ja. Du hast ein paar News vorbereitet. Leg doch gleich
mal los. Seit der letzten Woche nicht so viel passiert. Das Einzige ist der Walter Payton Man of the Year Award. Also für einen besonderen Spieler, der besonders viel in der jeweiligen Community tut. Es geht zurück auf den ehemaligen Chicago Running Back Walter Payton. Unter anderem ein Jahr, wo man das sich sehr gut daran erinnern kann, wer den gewonnen hat, ist zum Beispiel J.J. Watt, nachdem in Houston diese ganzen Fluten gab und er dann Millionen an Spenden gesammelt hat. Oder Drew Brees nach Hurricane Katrina. Da sind für dieses Jahr die Nominierten dafür raus. Jedes Team stellt einen Nominierten. Außer die Jets, die stellen gar keinen Nominierten, weil der, den sie nominiert haben, ist inzwischen nicht mehr in ihrem Roster.
Ja.
Lol.
Jets halt.
Und unser Nominierter ist Andrew Whitworth. Und da würde ich den kurzen Moment drüber reden wollen, wie viel der für L.A. getan hat, seit er hierher kam. Weil das ist unglaublich. Whitworth kam ja ursprünglich aus Cincinnati, hat da jahrelang gespielt, bis er dann als Free Agent da weggegangen ist. Nachdem Cincinnati ihm, glaube ich, nicht mal mehr ein Angebot gemacht hat oder irgendwie nur ein ganz schlechtes, weil die stehen nicht so darauf, Free Agents zu bezahlen. Keine Ahnung warum. Vermutlich ist deren Besitzer einfach billig. Und seitdem kam dann Whitworth nach Los Angeles und hat da einen Cornerstone unserer O-Line gestellt und auch ganz viel, was jetzt irgendwie Zusammenarbeit mit der Community geht oder auch Spenden und sowas, ganz viel in Los Angeles getan. Und da, glaube ich, hat er das absolut verdient, jetzt für den Walter Payton Man of the Year Award nominiert zu werden.
Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, er war letztes Jahr schon, ja, auch schon nominiert und da hat es dann, glaube ich, nicht gereicht.
Und, ich weiß gar nicht, wer es letztes Jahr geworden ist.
Ich glaube schon, dass es auch da Whitworth war. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Aber sei es drum, absolute Persönlichkeit in unserem Team. Von daher nicht nur, weil er sportlich gute Leistungen zeigt, sondern auch menschlich ein absolut super Typ ist, hat er diesen Award mehr als verdient, meiner Meinung nach. Dass da jetzt ein Miles Garrett dabei ist,
Das ist halt so eine Sache. Garrett hat dieses eine Sache, die immer gegen ihn steht. Aber ansonsten tut der wirklich auch sehr viel.
Ja, aber ich finde, bei solchen Awards muss man trotzdem auch auf dem Feld, das darf man sich zu solchen Aktionen nicht hinreißen lassen. Und das wird ihn jetzt halt immer verfolgen. Klar, da kann er jetzt noch so viel machen, ne? Aber ja. Sei es drum. Ich denke, oder ich hoffe, es wird Andrew und dann ist gut. Dann haben wir das Ding auch erledigt. Genau. Ja, Simon, mach doch gleich.
Ach ja, das, was ich noch erwähnen wollte, weil ich es auch gerade erstmal gelesen habe. Der Walter Payton Award ist nicht nur was für den Spieler persönlich ist, dass er sich geil fühlen kann. Der ist tatsächlich mit einer Viertelmillion Dollar dotiert.
Oh, nice.
Und die kann dann zu guten Zwecken des jeweiligen Spielers rausgegeben werden. Und Whitworth hat zum Beispiel in der Vergangenheit zu 50.000 Dollar zu einer Charity gespendet, die, wie heißt es wieder, die unterprivilegierten Menschen Essen gibt. Oder zusammen mit vielen anderen Rams-Spielern hat er auch insgesamt eine Dreiviertelmillion Dollar an lokale Social Justice Nonprofits gespendet. Und da war er auch wohl ein ganz großer Führer.
Ich glaube auch, der war auch
Sammel-Effort
bei dieser Sache dabei am Anfang des Jahres, wo Covid ausgebrochen ist, wo ja auch die ja. Spieler was gesammelt haben.
Da fand ich super cool. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendein Rams-Spieler hat dann Mittagessen und auch richtig Geiles an lokale Krankenhäuser gebracht, um dann den da jeweiligen Schwestern und Pflegern und Ärzten ja, ein geiles stimmt. Mittagessen zu bringen.
Habe ich auch mitbekommen. Ich weiß es allerdings auch nicht, wer es war.
Ich glaube, es war entweder ein O-Liner oder Tight End.
Ja, ich glaube, ein O-Liner war es. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Ich bin mir nicht mehr sicher.
Also von daher, allgemein machen die Rams sehr, sehr viel, gerade für die Umgebung und auch.
Also die haben auch ein super cooles Projekt, das nennt sich What's Rams, das eben Football an unterprivilegierte Kinder bringt. Und da arbeiten sie sehr stark mit dem LAPD zusammen, um dann eben denen ein gutes Vorbild zu bringen und so. Das finde ich ganz cool.
Finde ich auch. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Da gibt es andere Franchises, die bei weitem nicht so aktiv sind und so.
Ja, da muss man ja auch mal sagen, die NFL tut ja im Endeffekt in jedem Franchise gut dazu, dass die Spieler auch viel zurückgeben.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Sogar nach Deutschland hat es einer geschafft. aber ich glaube, das war jetzt eher, weil er die Aktion cool fand, anstatt da die helfen zu wollen, weil...
Ich war ja auch mal bei diesem American Football Without Barriers Trainingscamp, wo ja auch ein paar NFL-Spieler waren.
Okay.
Hab da gegen den damaligen das war in hier in der Köpi Arena im ich weiß nicht mehr, wo es ist.
Ist doch Köln, oder? Köpi Arena?
Nee, das liegt mir auf der Zunge. Da Oberhausen. Ah, Oberhausen war das. Ich habe da unter anderem gegen den damaligen Fullback der Steelers, Roosevelt Nix, habe ich Madden gespielt.
Hast du gewonnen?
Nein.
Ja, kann ja nicht jeder so sein wie ich. Ne?
Ja, okay. Mich würde mal ein All-Time-Record zwischen uns beiden interessieren.
Naja, bist du klar vorne.
Ne, es war auch ganz seltsam. Das war auf PS4 und ich kann mich da mit dem Button-Layout halt null aus.
Oh Gott, naja, egal. Wir wollen kein Konsolenkönig anfangen. Ja. Wir sind ja eh auf dem PC unterwegs, von daher. Gut, kommen wir zurück zu den Rams. Simon, noch eine News?
Wir haben... Na, mehr News habe ich jetzt zumindest nicht auf dem Schirm.
Alles klar, gut, ich auch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir doch in die Spielanalyse rein.
Oh, was war das für ein Spiel?
Ja, sehr, sehr gut. Hast du es gesehen eigentlich?
Ich habe es nicht live gesehen, ich habe es mir vorhin nochmal im Real Life angeguckt.
Okay, ich habe es ja live gesehen. War natürlich Donnerstagnacht jetzt klar, dass nicht so viele Leute in der WhatsApp-Gruppe oder auf dem Discord waren. Aber ein bisschen Interaktion war trotzdem. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut gegen die Patriots spielen.
Überhaupt nicht. Wir haben ja vorher gesagt, dass es die Patriots ein schlagbares Team sind. Mhm. Und dass wir vor allem Special Teams Fehler halt minimieren müssen. Dann können wir sie schlagen, aber dass wir so krass da reingehen und sie quasi nur zu 3 Punkten halten, das war krass.
Ja, das hat, glaube ich, keiner so kommen sehen.
Wir selber haben offensiv 17 Punkte gemacht. Dazu kam dann der Pick 6 von Kenny Young, auch ein Ding of Beauty. Mm. Da will ich auch später noch mal ein bisschen Analyse zu machen.
Ja.
Aber an sich super. Also
Sean McVay hat da, also alle, die das Spiel Uno kennen, werden diese Karte kennen, ne? Diese Umkehrkarte.
Reverse-Karte. Reverse und Farbe wünschen und 4 ziehen.
Ja, also der hat da die Reverse-Karte gezückt. Also, beziehungsweise punktemäßig, was die Patriots jetzt gemacht haben und was wir im Super Bowl gemacht haben. Ne? Also, absolut zufrieden mit dem Spiel. Bevor wir auf ein paar einzelne Spieler eingehen, würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen zu den Fakten. Die Defense hat die Patriots-Offensive bei 3 Punkten insgesamt gehalten. Die Patriots hatten in der Zeit 4 Red Zone Attempts. Also wir haben die quasi in der Red Zone 4-mal gestoppt, ohne dass die Patriots Punkte haben gemacht. Absolut krasse Statistik, wenn man das so denkt, ne?
Ja.
Ich meine,
ein bisschen davon war immer auch, dass du quasi, dass die Patriots dann weit hinten gelegen haben und quasi den vierten Versuch ausspielen mussten.
Ja.
Der erste war natürlich, hast du dann relativ weit hinten den Pick 6 gehabt.
Ja.
Dann hast du noch einmal bei viertem Down, wo sie gestoppt haben, kurz vor der Goal Line. Das war ganz schön geil.
Mhm.
Dann hast du, glaube ich, noch mal einen späten Fourth Down Stop.
Ja. Also insgesamt muss man das schon ein bisschen hervorheben, finde ich, weil Cam Newton ist jetzt kein schlechter Quarterback. Klar ist er bei den Patriots mehr Licht als Gestalt, aber
Da möchte ich auch gleich noch mal ein bisschen was zu sagen.
Jo.
Weil Cam Newton ist tatsächlich, wird meiner Meinung nach so ein bisschen viel beschuldigt. Und weil an sich spielt der gar nicht mal mehr so schlecht. Der Pick 6 war ganz, ganz widerwärtig.
Ja, das stimmt.
Da werde ich später noch ein bisschen was zu reden. Das hätten viele Quarterbacks so gemacht. Das ist auch eine unglaubliche Leistung von Aaron Donald da gewesen. Und an sich eine super interessante Statistik, die ich neulich gesehen habe, Cam Newtons On-Target-Percentage, also wie viel tatsächlich er da an seine Wide Receiver tatsächlich anwirft, ist ziemlich genau die gleiche wie der Chargers Quarterback, Justin Herbert.
Justin Herbert.
Die Sache ist aber, dass bei Justin Herbert dann Keenan Allen und Mike Williams jedes Mal Magic machen, die tatsächlich On-Target-Percentage ist, glaube ich, irgendwie bei 64 oder so. Und Keenan Allen und Mike Williams machen dann halt für die Chargers da Magie. Die fangen geile Bälle. Und wen hat Cam Newton als tatsächliche Anspielstation?
Ja, das ist ja das, was ich sagen wollte, ne? Also, er hat keine Receiver.
Die Line ist shot bis zum geht nicht mehr.
Ja.
Er ist 4-mal gesackt worden. Jared Stidham dann auch noch 2-mal.
Ja.
Und er hat ja auch ein paar geile, tiefe Bälle auch noch mal angebracht zwischendrin.
Ja. Also da haben die Patriots absolut ein Problem mit Receivern und solchen Sachen. Ja. Ne? Die haben sich da ganz
letztes Jahr ja schon.
Ja, klar. Erinnere dich zum Beispiel an den Mohamed Sanu-Deal. Der ist ja total in die Hose gegangen.
Der ist ja total in ihrem Gesicht hochgegangen.
Und dann, wie heißt der Junge?
Nikhil Harry ist auch nicht so was sie wirklich. Genau. Den haben sie gedraftet in der ersten Runde. Der ist auch nicht so wirklich das, was sie aus ihm raushaben wollten.
Edelman ist verletzt. Ne?
Edelman ist auch nicht jünger. Ne? 40 Jahre raus.
Ja, also da haben die Patriots absolut Nachholbedarf und auch dringenden Nachholbedarf. Ich meine, das wird sich jetzt in der Saison mit Sicherheit nicht mehr ändern. Aber ich sehe jetzt auch eher
eben
weniger bei Cam Newton anstatt bei den Receivern.
Jared Stidham sah ja nicht viel besser aus.
Ja gut, Stidham und Cam Newton ist ja auch nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Ja.
Cam Newton ist ja auch ein primären Rushing Quarterback und auch da aber ja ein komplett anderer Stil an Rushing, als zum Beispiel ein Kyler Murray das macht.
Oder ein Lamar Jackson.
Ja, die laufen ja primär mit Tempo und weichen Kontakt aus. Cam Newton, der läuft einfach mal durch einen Linebacker durch.
Ja.
Der hat ja fast Tight End Maße.
Ja, das stimmt. Also von daher. Und,
da ist meiner Meinung nach auch immer noch in seiner Karriere früh, weil Spieler nicht damit richtig umgehen konnten. Dass Cam Newton eben so einen aggressiven Stil hat, muss der auch eben viel aggressiver getackelt werden, was andere QBs gar nicht wurden. Und da kamen auch, glaube ich, viele der Verletzungen her.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe es mir ein bisschen gehofft, dass die Patriots jetzt nicht so durchstarten, wie sie es vielleicht noch unter Brady getan haben. Aber es ist schön, dass mal so ein Machtwechsel zustande gekommen ist.
Sie sind ja letztes Jahr selbst unter Brady nicht durchgestartet.
Ja, also ich meine jetzt halt mit den ganzen Erfolgen und sowas, dass da mal so ein Schlussstrich gezogen wurde und dass da jetzt mal jemand anderes am Zug ist und dass die NFL dadurch ein bisschen spannender und ausgeglichener wird. Das meine ich.
Für die NFC East, das ist ja auf jeden Fall, das ist ja auf jeden, nee, AFC East, das ist ja auf jeden Fall interessant.
Ja, absolut, ne? Ja.
Von, ganz genau. Offiziell sind die Patriots ja immer noch auch in der Hand.
Ja, das ist einfach unfassbar traurig, dass sowas überhaupt passieren kann. Naja.
Sie sind, sie stehen 6-7, das ist jetzt nicht so krass.
Naja, aber.
Oder nee, 6-8 jetzt inzwischen. 6-8. Week 14 wurde gespielt.
Ja, naja. Ja, so viel dazu, zu unserer Defensive. Und die haben auch, also unsere. Unsere O-Line hat auch sehr gut gehalten, muss ich sagen. Also Goff hatte durchaus Zeit, die er von der O-Line auf jeden Fall bekommen hat. Wir waren teilweise 174 Yards für 0-6. Also dieses O-Line hat 0-6 zugelassen zwischenzeitlich. Bis zum Ende halt dann da irgendwann der Sack kam dann am Ende. Aber O-Line-mäßig haben wir dieses Jahr absolut gar kein Problem.
Überhaupt nicht. Also auch gerade die Löcher, die da die O-Line diese Saison geblockt hat, jetzt gerade für Cam Akers. Da hätte ich durchrennen können.
Ja. Wobei da auch viel von den Wide Receivers und so und Tight Ends noch dazugekommen ist.
Ja, unsere Wide Receiver sind ja die beste Run-Blocking-Gruppe, meiner Meinung nach.
Absolut. Da habe ich heute was gelesen auf Twitter, dass die in der Analyse halt im Wide Receiver-Raum zusammengesessen sind und die haben sich geärgert über Blocks, die nicht gemacht wurden. Wide Receiver, das musst du dir mal vorstellen. Ja. Also, das sagt dann schon einiges aus, wie das Ganze harmoniert und sowas. Und auch vor allem Cooper Kupp und Robert Woods, was die wegblocken, das ist schon echt krass.
Ja.
Wir haben viel im 12 Personnel mit zwei Tight Ends gespielt.
Ich kann dir sogar genau sagen, wie viel. Wir haben 69% im 12 Personnel gespielt.
Ja, das ist ordentlich. Und von daher O-Line-mäßig, das Konzept, wenn wir weiter so führen können, dann sehe ich da recht positiv bis in diese Saison zumindest noch den Spielen entgegen.
Ja.
Und das, obwohl unser O-Liner nicht dabei ist mit Andrew Whiffles. Also den hat man gut kompensiert, den Verlust.
Noteboom hat diese Saison wirklich gut gespielt.
Ja, das stimmt.
Ich kann mal gerade gucken.
Vor allem, was auch wichtig ganz ist,
ganz bis jetzt
bei den
auch Snap immer noch solide.
Bei den Snap-Counts ist es ja auch wichtig, dass da immer dieselben Spieler spielen. Und in der O-Line steht die O-Line eigentlich immer bei jedem Spielzug auf dem Feld, so wie sie auch aufgestellt ist. Ist auch sehr wichtig. Ja. Du wolltest noch was sagen?
An sich nicht. Ich wollte jetzt so ein bisschen in ein paar individuelle Leistungen reingehen.
Dann gehen wir doch rein. Wenn wir bei der Offense sind, legen wir gleich los mit Offense, würde ich sagen.
Lass uns loslegen mit Cam Akers.
Ja.
Ein Rekordspiel.
Ja.
29 Carries. 171 Yards, leider kein Touchdown.
Ja, schade.
Aber das ist tatsächlich ein Liga-Rekord. Es sind die meisten Rushing Yards, die ein Running Back dieses Jahr gemacht hat. Also an Rookie-Running Backs wohlgemerkt. Also die meisten Rushing Yards, die ein Rookie-Running Back dieses Jahr gemacht hat. Und ein Rams-Rekord ist es. Ist das meiste an Rushing Yards seit Jerome the Bus Bettis. Hall of Famer mit den Steelers. Der hat noch ein bisschen mehr gemacht in einem Rookie-Spiel. Aber an sich ist das eine Leistung. Halleluja.
Ja, also der ging ja durch wie ein warmes Messer durch eine Butter ist der da durchgegangen. Und was mir sehr gut gefallen hat, das sah irgendwie nicht so verkrampft aus bei ihm. Das war alles so locker, als wenn er da sogar noch Reserven gehabt hätte, um da einiges noch mehr zu machen. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
Ja, das kommt hin.
Kommt hin, ne? Also da sah sehr flüssig aus, das Ganze. Und auch diese kurzen Bewegungen und sowas, das sah alles sehr, sehr, sehr gut aus für einen Rookie.
Sehr gut, wenn er mal irgendwie nach außen bouncen musste oder so.
Ja, genau. Also das ist Wahnsinn. Ja, auch hier natürlich großer Anteil an diesen Löchern hatte auch natürlich, wie wir schon erwähnt hatten, die Receiver von uns, die da viel Blockarbeit und viel gute Blockarbeit gemacht haben, dass eben dann diese Lücken entstanden sind.
Ja. Aber da war ja absolut, Akers war ja on fire und man hat wenig andere Running Backs auch rein sortiert. Ja. Was jetzt, Daryl Henderson hatte 2 Carries insgesamt für 5 Yards.
Ja.
Das war nicht so. Und du hast auch nur einen Jet Sweep gehabt von Robert Woods.
Ja, das stimmt.
Das war wirklich Akers Alleinarbeit. Und das hast du auch in den Snaps gesehen. Der hat 79% der Snaps gespielt. Malcolm Brown hatte 10% und Henderson 11%.
Ja, da hat man halt gesehen, dass es
mit Game, ja, Malcolm Brown hatte ein Target im Receiving Game.
Das war, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, was ich mich erinnere.
Das war ganz schlecht.
Okay, dann habe ich mich.
Das hat er nicht gefangen.
Ah, ja, das war das Ding, okay. Dann war das
ja, Akers hatte dazu noch 2 Catches, 23 Yards.
Ja. Das war, also hat mir echt schlecht. Gut gefallen. Trotz all der Leistung wurde McVay nach dem Spiel darauf angesprochen, ob er jetzt als Running Back Starter eben Cam Akers aufstellen will, aber er will an dem Dreiergespann zwischen Henderson, Brown und Akers eben festhalten. Also wir werden weiter Run DMC haben.
Finde ich auch gut so, weil immer mit dem gehen, der gerade hot ist.
Richtig.
Und zwar in diesem Spiel ganz klar Akers und wenn das mal nicht so ist, kannst du dann immer noch weiter durchrotieren.
Richtig. Ja, man hat gesehen, dass bei Henderson nicht so viel gegangen ist gegen die Patriots und deswegen hat man Akers halt die Chance weitergegeben und war auch absolut die richtige Entscheidung. Ja, also wir waren meiner Meinung nach bis zu der klaren Führung, die wir hatten, lief die Offense, danach war die Luft ein bisschen raus, da haben dann Sachen nicht mehr funktioniert. Vielleicht hat auch McVay schon ein bisschen was probiert, zwecks Playoff-mäßig, dass man dann ein paar Spielzüge gemacht hat, aber danach ging nicht mehr so viel zusammen. Da war dann dein Lieblingsspieler auf dem Feld, Simon. Ich weiß, ich habe ihn schon wieder vergessen, den Namen. Der die Bälle immer so weit pannte mit einer Melonentechnik oder so.
Ein guter Hacker, Jonathan.
Ja, ja, ich glaube schon, irgend sowas, keine Ahnung. Ich merke mir diesen Namen so schlecht. Nein, Quatsch. Also Hacker war dann öfters auf dem Feld und hat halt eben gepantet. Aber ich glaube, da hat man
das Spiel auch quasi gewonnen.
Ja. Da hat man sich dann, oder da hat McVay sich dann auch auf die brutale Defense von uns verlassen. Also, die wusste, oder er wusste, dass die Patriots nichts auf die Kette bekommen und unsere Defense on fire ist. Da kann man sowas schon mal machen.
Wir hatten, da stand es 17-0 in, mit 14 Minuten noch zu spielen im zweiten Quarter.
Ja. Also.
Und da hatten wir eine Win-Percentage von 93%.
Ja.
Da ist nicht mehr viel passiert.
Naja, klar. Wobei man die Patriots halt niemals unterschätzen darf, ne? Gerade Bill Belichick. Ja. Der zaubert immer noch mal was aus dem Hut, aber sei es drum. 3 Punkte von den Patriots ist schon, denke ich, eine ganz klare Ansage. Ja.
Wollen wir mal ein bisschen weiter offensiv reden?
Ja.
Jared Goff, solide meiner Meinung nach.
Ja, absolut.
Nicht so viel geworfen, musste aber auch nicht.
Wenn man und so einen Running Back hat.
Hat trotzdem einen Touchdown geworfen, hat einen Touchdown erlaufen mit dem Quarterback-Sneak.
Ja.
Insgesamt 4 Rushes. Ich glaube, 3 davon waren Quarterback. 2 waren mindestens Quarterback-Sneaks. Einer war beim 4. Down. Das ist ja auch was ganz Unübliches für die Rams. Wir sind mal viel beim 4. Down dafür gegangen.
Ja, erfolgreich sogar.
Ja.
Das kommt dann noch dazu.
Vierter Down für Effizienz. 2 dafür gegangen ist, 2 bekommen. 2 mit dem Quarterback-Sneak von McVay. Dahingegen die Quarterback-Sneak von Jared Goff. Dahingegen die Patriots waren 0-3 bei viertem Down.
Ja. Und ansonsten gibt es keine Interception oder kein Fumble gemacht oder sowas. Das ist gut für sein Selbstvertrauen.
Er hat eine Interception geworfen.
Ach, stimmt, er hat eine Interception geworfen.
Die ist absolute Freak-Play.
Ja, das stimmt.
Was man ich da auch eher dem Receiver noch tatsächlich verschulden würde.
Das stimmt. Das war, ja, bitter. Also, dass man so den Ball herschenkt, schon, ja, nicht so gut gewesen. Vor allem aus Verteidigersicht muss man auch mal ganz klar sagen, dass man den stark rausgepflückt hat, den Ball da, ne?
Ach, so richtig.
Das war ja brutal. Also da würde ich auch Goff überhaupt nicht die Schuld dafür geben. Die Frage ist halt, ob man den Ball ein bisschen besser hätte werfen können. Aber am Ende darf sich der, ich weiß gar nicht, was Bobby, was Woods?
Es war Woods, glaube ich. Ich glaube, es war Jeffers. Ich meine, es war Jeffers.
Auf jeden Fall darf der sich den Ball niemals so ablehnen lassen. Ne? Wir können von Glück reden, dass es dann Down by Contact noch war.
Ja.
Weil sonst wäre das nämlich ein Pick Six geworden. Von ja. daher können wir echt froh sein, dass das halt eben nicht so gewertet wurde.
Ja.
Aber ansonsten hat Goff sehr solide gewirkt. Und,
auch gegen den Pressure und seine Pocket Presence war ganz gut.
Ja.
Und das auch das wurden einmal nur.
Ja, und das war auch zum Ende des Spiels, wo es halt auch nicht mehr so wichtig war oder so schlimm war dann.
Dahingegen Cam Newton viermal gesackt, Jared Stidham zweimal.
Ja, da hat Sam Lagana, uns übrigens unser Stadionsprecher, hat uns oder hat Los Angeles dann zu Sex City umbenannt. Fand ich sehr witzig. Are we in Sex City? Das war ganz witzig. Und ja, also offensiv würde ich sagen, hat man gut gemacht, das Ganze. Möchtest du noch irgendeinen Spieler hervorheben, Simon, aus der Offense?
Aus der Offense? Ich lass mich nochmal ein wenig drüber gucken. Wir haben Receiving, hat sich keiner so richtig hervorgetan, aber war ja auch nicht so wirklich zum Hervortun da. Jared Everett hatte eine ganz coole Reception. Auch die dann die Sticks noch weiter bewegt hat, das war sehr sinnig, aber ansonsten hat sich niemand hervorgetan, weil sich auch niemand hervortun musste.
Ja.
Lass uns ein bisschen über Defense reden.
Sehr gerne. Sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Lass uns doch mal mit dem Pick 6 anfangen, Simon.
Ja.
Ein Linebacker macht einen Pick 6. Kenny Young. allein die Tatsache, dass es ein Linebacker war, spricht ja schon dafür, dass da ein bisschen komische Sachen am Werk waren in dem Spielzug. Simon, erläuter doch das Ganze mal, bitte.
Das Ganze war dediziert als Screen Pass. Ein Screen Pass auf den Running Back. Und da hat Aaron Donald, hat das richtig gelesen und hat den Receiver dann so ein bisschen, oder nicht den Receiver, sondern den Running Back so ein bisschen rausgenommen, hat ihn ein bisschen zurückgehalten. Und dadurch ist das ganze Timing falsch geworden. Dazu kam dann, dass Leonard Floyd kam von der Edge ziemlich genau in Cam Newtons Gesicht. Er hat geworfen, da wo der Running Back sein sollte. Aber der, haben wir ja gerade gehört, ist ja von Aaron Donald ein bisschen zurückgehalten worden und deswegen war dann nur Kenny Young da.
Und der hat das Ding gefangen und in die Endzone getragen. Da gab es ja bei dem Spielzug gab es ein bisschen, wie soll ich sagen, Differenzen oder Meinungsverschiedenheiten zwischen Aaron Donald und Kenny Young eben. Aaron Donald hat zu Kenny Young gesagt, er soll weiter rausgehen. Er war eher in der Mitte positioniert, Kenny Young. Kenny Young ist dann tatsächlich weiter rausgegangen, also Richtung Spielfeldende, hat dann aber doch Muffensausen bekommen und ist wieder nach innen gegangen und hat damit die richtige Entscheidung getroffen. Und Aaron Donald hat dann wohl zu Kenny Young gesagt, ich bin froh, dass du nicht auf mich gehört hast. Das war ganz witzig.
Ich bin jetzt gerade tatsächlich aber noch ein wenig am Weiterlesen.
Ja.
Weil wir haben ja. Wir haben ja Kenny Young, da wollte ich ein bisschen drüber reden, wir haben ihn ja von den Baltimore Ravens bekommen.
Ja.
Und das fand ich sehr interessant. Da wollte ich kurz ein bisschen drüber reden, weil das ist meiner Meinung nach ein Trade, der für beide funktioniert hat.
Okay, erzähl.
Das ist ja im Endeffekt ein, wie heißt es wieder? Es ist ein Trade gewesen, dass Marcus Peters uns verlassen hat.
Ja.
Und Marcus Peters hat bei den Rams nie so wirklich sein volles Potenzial erreicht. Und das ist dann gelaufen. Wir haben Peters nach Baltimore getradet. Der hat da einen guten Impact gemacht. Wir haben einen 5-Runden-Pick zurückbekommen. Der wurde dann allerdings insgesamt noch dreimal getradet. Von Baltimore über uns nach Miami, von den Miami Dolphins, dann nach Philadelphia, bis schließlich zu den Chicago Bears. Wir haben den Pick tatsächlich für den Cap-Dump an Marcus Peters verwendet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Lass mich gucken. Baltimore Ravens. Ja, Baltimore Ravens traden einen 5-Runden-Pick und Linebacker Kenny Young an Los Angeles für Marcus Peters. Los Angeles Rams. Rams traden Baltimores 5-Runden-Pick und Cornerbacker Keep Talib. In Austausch für einen 22 7-Runden-Pick. Das war der Cap-Dump, wo wir quasi Geld eingespart haben dadurch. Miami traded an Philadelphia. Und Philadelphia traded 5-Runden- und 7-Runden-Pick an Chicago, um noch ein paar andere Trades zu machen. Das war im Draft dann tatsächlich.
Ah, okay.
Und der Kenny Young hat dann bei uns ja einen Impact gemacht, was er in der stackten Baltimore-Defense nicht gemacht hat. Und Marcus Peters dann bei denen.
Ja.
Und das ist einer dieser wenigen Trades, wo es keinen richtigen Verlierer gab. Man kann jetzt argumentieren, dass Marcus Peters einen höheren Impact hatte. Aber der war ja wohlgemerkt, nach dem Jahr Free Agent wäre er geworden, wir hätten ihn bezahlen müssen. Und dementsprechend finde ich das im Endeffekt ganz okay.
Zumal wir da noch einen Pick bekommen haben. Also
ja. Der Pick, halt. Der sich auch dann wieder noch für uns bezahlt gemacht hat. Und Kenny Young hat sich ja in diesem Spiel an sich schon gezeigt. 8 Tackles, 6 davon solo, 1 Sack, 1 Tackle for Loss. Eine Pass Deflection und ein Pick 6.
Ja.
Das ist meine Deadline.
In einem Spiel, wohlgemerkt, ne?
Ja. Das können Aber da könnte ich mir vorstellen, dass Young auch weiter zusammen noch mehr noch einen Impact zeigt und dann auch eventuell nächstes Jahr zum Beispiel einen Starting Inside Linebacker wird. Dieses Spiel hat zum Beispiel 69% der Snaps gespielt.
Ja, durchaus denkbar. Ja, ich habe damit kein Problem, wenn er seine Leistung bringt, so wie in dem Spiel. Klar, da wird es nicht jedes Spiel so, natürlich nicht. Aber kann man durchaus anknüpfen an der Leistung.
Ja.
Natürlich Aaron Donald muss man natürlich hervorheben. Hat wieder schön gesackt, was gut war für seine Statistik.
Er ist wieder Sackleader.
Ja, zum Glück.
Ja.
Dann Michael Brocker. Das
Event ja. Auch nicht mehr so lange, weil es ist ja tatsächlich, dass jetzt wieder das TJ Watt noch spielen muss. Oder nee, hat er schon.
Ja, hat doch gestern gespielt.
Ja, ich war gerade kurz raus.
Ja, die Steelers haben verloren.
Und auch ohne Impact.
Ja. Michael Brockers hat 2 Sacks gemacht.
Ja.
Also deswegen Sex City trifft da absolut zu, würde ich sagen.
Ja.
Das Gute natürlich, das haben wir glaube ich schon mal angesprochen in einer der letzten Folgen, dass wenn unsere Defense so gut spielt, dass wir früher oder später damit rechnen müssen, dass unser Defense-Coordinator uns wieder verlässt. Ich denke eher früher als später. Ja. Wahrscheinlich noch nächstes Jahr ist er da, aber danach, wenn er die Leistung weiterbringt, dann müssen wir uns da nach einem neuen umgucken. Was ich absolut verstehen kann. Ne? Also wenn man eine Defense neu übernimmt und gleich so reinhaut, dann ist es klar, dass da andere Teams als mögliche Headcoach-Nachfolger von irgendwelchen anderen Headcoaches, die entlassen wurden, eben nach solchen Trainern dann guckt. Das ist absolut verständlich. Ich glaube, du hast ja schon mal einen Namen in die Runde geworfen. Welche Teams würden deiner Meinung nach ansprechen auf ihn?
Ich bin der Meinung, dass dieses Jahr man noch nicht rekrutiert wird.
Ja, also.
Wird dann in die Tour und dann, wer dann auf dem Hot Seat sitzen kann, ist noch wieder was ganz anderes.
Okay. Alles klar. War mir so, als wenn du Namen schon genannt hättest.
Ich würde jetzt dieses Jahr eher Robert Saleh als Coordinator, der definitiv eine Head Coach Position bekommt. Und dann gibt es auch noch mal ein paar ganz andere, die vorher interviewt werden. Zum Beispiel College Coaches gibt es ja wieder ein paar, die jetzt reinkommen. Ich glaube, dass Harbor, nachdem er jetzt in Michigan raus ist, wieder versucht, irgendwie in der NFL unterzukommen und irgendein Team wird ihm einen Spot geben.
Werden wir sehen. Und auch der Offense-Koordinator der Seahawks ist ja angeblich im Gespräch für einen Headcoach-Posten. Ja. Was ich gelesen habe, bin mir da jetzt nicht genau sicher. Aber mein Gott, sollen sie gehen, solange sie nicht von uns jemanden wegnehmen.
Ich sehe gerade doch.
Ja.
Morgan Fox hat da auch einen Sack.
Stimmt, Morgan Fox, dein Foxy Boy, hatte noch einen Sack. Ja. Oh, der macht sich auch mittlerweile, also echt super. Gefällt mir. Ja. Genau.
An sich ist das auch mit dem Spiel jetzt erstmal raus. Ich wollte noch mal ein bisschen über Big Picture reden. Jo. Wir haben den ersten Platz in der NFC West.
Yippie. Wir
haben derzeit den Third Seed. Und wir sind gar nicht mal mehr so weit entfernt von den Saints, weil wir haben denselben Rekord.
Ja.
Das stimmt. Einzige, warum die Saints noch derzeit den Second Seed halten, ist, weil die in ihrer Division besser stehen. Hm.
Das stimmt. Aber es sind ja noch 4 Spiele, wo ein bisschen was passieren kann. Die Saints waren jetzt auch nicht so der Brüller mit ihrem Tight End als Quarterback.
Ja, Drew Brees kommt ja vor den Playoffs zurück.
Ja.
Und dann, die größte Stärke dieses Teams liegt ja immer noch in ihrer Defense.
Ja. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ich wollte nur ganz kurz zu unserem Special Team was sagen. Vor dem Spiel gab es hier ein paar Aufregungen, dass Matt Gay nicht kicken könnte. Wir haben Austin McGinnis vom Practice Squad geholt. Giannis, warum sage ich immer Guinness? Ey, das ist furchtbar. McGiannis vom Practice Squad geholt, um da uns eben abzusichern, dass wir einen Kicker haben für das Spiel. Aber Matt Gay konnte dann spielen und hat dann auch seine Sache ganz gut gemacht, trotz Schulterverletzung. Bitte?
Er hat nichts verschossen.
Ja, eben.
Der Kicker der Zukunft. Der Kicker der Zukunft. Also,
wie gesagt, haben wir letzte Folge schon gesagt, ne? Also durchaus denkbar, dass der da der Kicker ist, mit dem wir auch in die nächste Saison gehen werden, weil ich glaube nicht, dass wir mit 4 Kickern weiterhin im Roster uns aufstellen lassen müssen. Schade um Vorbeff und McGiannis. Aber Matt Gay macht das Ganze ganz gut.
Ja.
Ja, ich habe gerade noch eine Meldung reingekriegt, Breaking News quasi, jetzt nichts Besonderes, aber wir haben unseren Practice Squad Tight End Kendall Blanton auf die Covid-Liste gesetzt.
Oh.
Muss jetzt erstmal nichts Schlimmes heißen, er war halt in Kontakt mit einer Person, die positiv auf Corona, auf Covid getestet wurde, oder er selber, also eins von den beiden Sachen. Damit ist jetzt Polite und er auf der Covid-Liste eben.
Ja.
Genau, also Breaking News quasi. Genau, Simon.
Lass uns noch ein bisschen kurz Big Picture reden.
Ja.
Wir führen immer noch die NFC West an.
Ja.
Die Seahawks haben gewonnen, wir Leider. Auch. Wir stehen beide mit 10-4, aber haben den direkten Head-to-Head.
Ja.
Aber da wird es interessant, wir müssen noch mal ein bisschen weiter gewinnen.
Ja.
Um den ersten Seed zu haben, beziehungsweise die Division wirklich durchzuholen.
Ja.
Und ich will gerade mal in den restlichen Schedule der Seahawks gucken. Die haben jetzt noch das Washington Football Team.
Das nicht wird auch eine Schnalle.
uns ja. und Niners.
Die Niners, ja. Da, also Washington wird kein Selbstläufer. Und gegen uns auch nicht.
Aber es ist nicht, meine Prediction ist, dass sie da 2-1 rausgehen.
Okay, gegen wen verlieren sie?
Ich würde sagen, sie verlieren auf jeden Fall gegen uns verlieren sie. Hm. Und, aber Washington und Frisco sind relativ machbar, die zu besiegen. Interessant wird halt, wenn Washingtons Defense wieder so spielt wie jetzt die letzten Spiele.
Das wollte ich gerade sagen, weil die Washington Defense hat richtig stark zugenommen. Also so, die sind ja richtig
on fire. 1-2 ist auch nicht, ja, nicht komplett wahrscheinlich.
Aber werden wir sehen. Wir spielen ja. am Samstag, glaube ich, gegen die Jets.
Spielen wir Samstag?
Samstag? Wurde das nicht vorgezogen, das Spiel?
Ich meine, weil wir sind nicht bei den Vorgezogenen dabei.
Weil die NFL uns kein Prime-Game geben wollte.
Lass mich in deutscher Zeit spielen. Ich meine, irgendwas 10 Uhr auf jeden Fall im ja. Kopf zu haben.
Oder dann Sonntag, Sonntag.
Dann auch 15, nee, Sonntag, der 20. um 22.05 Uhr.
Okay, na, dann passt es.
Dann spielen wir gegen die Jets. Spiele sind die Jets, die Seahawks und die Cardinals.
Richtig. Also die Jets. Das
sind interessante Sachen. Die Jets sind lol.
Ja.
Viel mehr kannst du dazu nicht sagen.
Ja. Ich glaube nicht, dass die jetzt ihren First-Round-Pick noch hergeben werden. Mit Sicherheit nicht.
Das ist ein Team, das gar nicht gewinnen will. Ja. Aber ich will auch nicht zu viel über die Jets jetzt sagen, weil Rune und ich sind ja am Donnerstag noch bei der Gang Green Germany eingeladen.
Richtig.
Um da ein wenig über unser Spiel gegen die Jets zu reden.
Richtig. Sobald die Aufnahme steht und verfügbar ist, werdet ihr das natürlich auf Social Media und Discord und WhatsApp und so den Link geteilt bekommen. Dann könnt ihr da mal reinhören. Für Rune ist es das erste Mal. Premiere, Podcast.
Podcast-Premiere.
Ja. Aber
und dann direkt bei den Jets.
Dann bei den Jets.
Ich muss mich da echt zusammenreißen, dass ich da nicht arrogant klinge.
Ja, bitte, Simon. Bitte, Simon. Und vor allem hör auf, Adam Gase zu beleidigen. Der kann auch nichts dafür.
Er kann schon was dafür, ein aggressives Arschloch und kokainsüchtig zu sein.
Ja, bitte nicht, Simon, ey. Kannst du machen, wenn wir beim dritten Mal da waren oder so, aber nicht beim ersten Mal. Die laden uns nie wieder ein. Oh Gott, ich glaube, ich muss selber hingehen, ey. Verdammt. Nee, also da.
Verknallt mir die meisten Buttfumble-Witze.
Ja. Du kannst gerne über den Kicker schimpfen, weil der hat ja auch. Können wir darüber noch ganz kurz reden, was gestern für Kicker.
Kickermäßig war ja ganz grauenhaft.
Der Vikings-Kicker hat 4-mal verschossen oder 5-mal verschossen. Der Jets-Kicker hat verschossen. Saints-Kicker hat verschossen 2-mal. Also, das war ja. Ich bin ja froh, dass wir gestern nicht gespielt hätten, weil sonst hätte sich unserer noch mit angeschlossen, wahrscheinlich. Also, das war ja. Aber mich wundert, dass die Vikings ihren Kicker dann noch nicht entlassen haben. Ist bis jetzt noch safe.
Ja.
Dan Bailey, der hat ein bisschen zu viel Baileys gesoffen. Ne? Mein Wortwitz war gestern genial. Also, ich fand ihn gut.
Ist wunderbar.
Ja, wunderbar. Schön. Danke, Simon. Es war wieder super, dass du mir so viel Impact gibst. Eine Sache haben wir natürlich noch zu klären, Simon.
Gameball.
Yes.
Relativ eindeutig, meiner Meinung nach.
Ja.
2 Frontrunner-Kandidaten.
Ja.
Ein bisschen Honorable Mentions muss man natürlich geben an Michael Brockers zum Beispiel.
Ja.
Ansonsten, mein Runner-Up wäre ja quasi Kenny Young mit seinem Impact, Sack, ja. Pick 6. Aber ich glaube, es geht kein Weg an Cam Akers vorbei.
Glaube ich auch. Also ich gehe da voll mit. McVay hatte 2 Gameballs vergeben, einmal eben an Akers und an Kenny Young. Also da würde ich sogar mitgehen.
Wir vergeben nur einen.
Ja, wir vergeben nur einen, aber das ist halt, die Leute wissen, wer tatsächlich einen Gameball bekommen hat. Ich würde auch sagen, mit Cam Akers mitgehen. Auf jeden Fall. Der hat mir gut gefallen, der Junge. Hoffentlich macht er so weiter. Ja. Genau, in diesem Sinne, Simon, bereite dich bitte anständig vor und lass die Beleidigung weg gegen die Jets. Okay. Sonst, ey, die laden uns nie wieder ein, Mann.
Ich beleidige doch auch gar nicht. Ich mache mich nur über sie lustig, weil.
Ja, aber das klingt bei dir immer manchmal. Ja, ich weiß, dass du es nicht so meinst, aber. Kommt bei dir manchmal ein bisschen anders drüber.
Alles klar.
Adam Gaze ist das Kokain. Piep, piep, piep.
Im Zweifelsfall immer piepen.
Ja. Da wird sich der Schneider von den Chats freuen. Wunderbar. Ach, Simon, immer wieder schön mit mir.
Ja.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Zeit, Simon. Wir hören uns nach dem Spiel gegen die Jets wieder und verbleiben mit einem Go Rams.